Hallo, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Session. Wie immer montags 12 Uhr, 30 Minuten geballtes Anlagewissen. Heute ein bisschen weniger börslich als sonst, aber hat genauso seine Berechtigung. Sprechen wir über eine neue Anlageklasse für private Anlegerinnen und Anleger, die in den vergangenen Jahren durch eine Änderung in den EU-Regulierungen leichter zugänglich geworden ist. Nämlich Private Markets. Was das genau ist, wird uns gleich Robin Binder erklären. Was mir jetzt wichtig ist, vorweg zu sagen, weshalb ich das Thema besonders spannend finde, ist dann, wenn wir in Börsenphasen wie dieser mit steigender Unsicherheit sind, dann ist Diversifikation das beste Mittel gegen Risiken in Ihren Depots. Und da ist das ja durchaus ein gutes Instrument, von dem wir gleich mehr erfahren werden. Schön, dass du da bist, Robin. Du stellst dich am besten selbst vor.
Vielen Dank, Edda, und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr auf unsere Session. Ungefähr 25, 30 Minuten Vortrag geplant, aber Fragen jederzeit gerne. Und am Schluss gibt es dann auch noch ein Q&A. Kurz zu mir, dass ihr wisst, ich habe eigentlich weitergeklickt, jetzt. Kurz zu mir, damit ihr einordnen könnt, was ich davor gemacht habe. Ich komme ursprünglich aus dem Banking-Bereich, war 8 Jahre bei der UniCredit Bank, habe da mittelständische Unternehmen betreuen dürfen, komme aus dem süddeutschen Raum, also aus Stuttgart, das hört man immer noch ein bisschen, bin dann zu einem ehemaligen Kunden von mir, der hat seine Firma an Private Equity Fonds verkauft, bin dann nach Berlin gezogen, habe dann hier ein Single Family Office für die Familie aufgebaut, durfte da relativ frei und in viele verschiedene Assetklassen investieren, habe hier ein Team aufgebaut, einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag verwaltet, ich habe viel in alternative Investments investiert und hatte da dann die Idee, oder habe mich gefragt, warum ich denn privat keinen so richtigen Zugang hatte bisher, warum es da keine Brokerage-Lösung für gibt. So ist die Geschäftsidee von mir entstanden. Und zwar vereinfachen wir den Zugang zu Private und Alternative Investments, sprich Anlageklassen wie Private Equity, Private Debt und Infrastruktur, so stark, dass es so von der User Experience so ist, als würde man einen ETF irgendwie bei dem Broker der Wahl kaufen, ab 1000 Euro mit 3 Klicks. Und beschäftige mich deswegen sehr, sehr viel mit alternativen Anlageklassen, rede mit sehr vielen Managern und wenn mein Herz schlägt irgendwie für Private Markets und ich hoffe, das kann ich euch jetzt auch weitergeben. Es war es aber schon mit dem Werbeblock. Ich steige jetzt mal ein mit den Inhalten. Ich denke, ihr alle seid da schon Profis, mit Blick auf das Anlageumfeld in Deutschland und wie es so ausschaut. Ich starte mal gerne mit so einer Statistik. Also man hat so rund 70% der Menschen sind investiert in Sparkunden. Sprich im Umkehrschluss 30% der Menschen haben nicht mal ein Sparkonto, sondern das Geld liegt auch auf dem Girokonto rum. In Deutschland hat man knapp 20% der Menschen sind investiert in Aktien, ETFs, Aktienfonds und Anleihen. Ist auch sehr großzügig aufgerundet auf die 20%. Ich gehe mal davon aus, dass es beim Zuhörerkreis heute ein bisschen besser aussieht. Und weniger als 2% sind nur in Privatmarktanlagen, sprich Private Equity, Private Debt, Venture Capital oder Infrastruktur investiert. Und deswegen habe ich auch das Geschäftsmodell gewählt, welches dann ein sehr, sehr großes Potenzial, was auch sehr sinnvoll sein kann mit Blick auf die Diversifikation eines Portfolios. Ich würde jetzt an der Stelle gerne mit einer Umfrage starten, also halb interaktiv. Was denkt ihr denn, wie viele institutionelle Investoren, sprich Family Offices, wie viele von denen sind denn investiert in alternative Investments, also PE, Private Debt oder Infrastruktur? Haben da verschiedene Auswahlmöglichkeiten, also 19%, 42%, 53%, 61%, also wie viel des Kapitals dieser Family Offices ist in Alternatives investiert? Ich warte noch kurz ab. Viel Bewegung. Perfekt. Ich würde sagen, wir schließen jetzt die Umfrage ab. Wir haben von euch. Der Tipp mit den höchsten Stimmen ist 19%, ist ein bisschen zu niedrig, dann sind wir bei 42%, das sieht schon ganz gut aus. Dann haben wir noch 53 und 61%, das ist ein Ticken zu viel. Ich gehe jetzt mal eine Folie weiter. Und zwar veröffentlicht die UBS, einer unserer Partner. Genau, hier ist es. Die UBS ist einer unserer Partner, einmal im Jahr den sogenannten Global Family Office Report. Das heißt, sie schauen sich die Portfolios ihrer Family Office Kunden an und analysieren, Wie sind denn die Family Offices allokiert? Was man hier sieht, ich erkläre mal kurz die Grafik. Einmal die Aufteilung in traditionelle Asset-Klassen und alternative Asset-Klassen. Das heißt, die 42% waren richtig. Glückwunsch an alle, die richtig getippt haben. Und 58% sind in traditionelle Asset-Klassen investiert. Unter traditionelle Asset-Klassen fällt alles mit Blick auf Fixed Income rein. Das heißt, irgendwie Anleihen, Cash wird auch als traditionelle Asset-Klasse gesehen. Oder Equities, da einmal Developed Markets, sprich jetzt irgendwie in den USA oder in Europa, aber auch Emerging Markets. Und bei alternative Asset-Klassen fließt alles rein, was Private Equity ist, dann irgendwie Real Assets, sprich Infrastruktur oder auch dann Real Estate haben wir auch, Real Estate Investments, dann haben wir Hedgefonds, das heißt alternative liquide Strategien. Hier noch eine kurze Ergänzung, also gerade beim Thema Private Equity, da haben wir auch einen relativ hohen Anteil von direkten Investments. Das liegt in aller Regel daran, dass gerade Family Offices sehr, sehr häufig oder die Personen dahinter sehr, sehr häufig aufgrund einer unternehmerischen Tätigkeit zu ihrem Vermögen gekommen sind. So war es bei uns auch. Das heißt, muss man ein bisschen relativieren. Deshalb die Vermögensherkunft ist meist einer unternehmerischen Beteiligung geschuldet. Zusätzlich auch noch ein Hinweis, was ich sehr spannend finde, gerade die Cashquote ist immer sehr, sehr gering bei Family Offices. Das hatten wir bei uns auch, weil das Ziel ist, immer sehr, sehr hoch investiert zu sein. Und das über Asset-Klassen hinweg. Das sieht man hier auch ganz schön. Also sehr, sehr breite Aufteilung. Warum ist es so? Komme ich gleich dazu. Also gerade mit Blick auf eine strategische Asset Allocation, was denn eigentlich das Ziel ist von einem Family Office, wenn Geld angelegt wird. Und warum sind denn Family Offices so stark in diese alternativen Anlageklassen sehr breit investiert? Das ist einfach nur, der Zugang war sehr, sehr schwer für Retail-Kunden, aber sehr, sehr einfach, wenn man so möchte, für institutionelle Kunden, wenn man dezidierte Teams hat, die einfach nur das Ziel haben, Anlagen zu tätigen. Und deswegen haben sie ja stark geliebäugelt mit Privatmarktanlagen. Das ging aber nicht für Retail-Kunden. Also wenn man das so vergleicht, eigentlich ist der Public Market komplett durchdemokratisiert. Da tut natürlich die Börse sehr, sehr viel dafür, die ganzen Brokerage-Modelle. Der Private Market war für Retail-Kunden nicht zugänglich, aber für institutionelle Anleger sehr, sehr einfach zugänglich und auch sehr beliebt. Jetzt bei der nächsten Folie habe ich einen Punkt zur strategischen Asset Allocation. Weil, wie gesagt, mein Job war es, Geld anzulegen für eine Familie und die meisten Anlegenden wollen ja immer viel Rendite. Das ist immer so das Ding. Man schaut irgendwie, welche Aktie ist gerade hot, was ist irgendwie läuft hoch und runter über irgendeinem Instagram-Kanal. Das ist ja so bei vielen Anlegenden das Ding, dass gar kein klares Ziel gesetzt wird. Was ich gemacht habe, ich durfte die strategische Asset Allocation machen. Das heißt, es geht gar nicht immer nur um Renditemaximierung, sondern du hast ein gewisses Risikolevel, eine Risikotoleranz, übersetzt in Volatilität, sprich Schwankung, und dein Renditeziel maximieren. Und das ist so eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe mein Risiko, das soll stabil bleiben, aber ich möchte mein Renditeziel maximieren. Das kann ein Ziel sein. Oder man sagt, naja, eigentlich bin ich mit 7, 8% im Jahr happy, weil ich habe kein Humankapital mehr, also gerade als Vermögenseigentümer, ich habe kein Humankapital mehr, ich brauche im Jahr 400.000 Euro zum Leben, ich habe den Betrag X, den ich anlegen kann, eigentlich möchte ich mit möglichst wenig Risiko, möchte ich mein Renditeziel erreichen. Das kann auch was sein, das man machen möchte, irgendwie als Ziel haben könnte. Und gerade da kommen alternative Anlageklassen ins Spiel, wenn man nochmal ein anderes Level an Diversifikation hat. Ich werde jetzt im Laufe der Präsentation erstmal auf die verschiedenen Anlageklassen eingehen, was es denn so bedeutet, warum ich die so spannend finde, sodass jeder von euch sich hoffentlich danach ja, eine Meinung bilden konnte, ob das was für euch ist oder nicht. Und dann im Nachgang auch noch auf die genaue Charakteristika eingehen, was denn passiert. Ich habe bei der HV, also bei der UniCredit, ich habe da ein duales Studium gemacht und ich hatte da als, war ich gerade 18, war ich im Vermögenskundenbereich. Und dann habe ich das magische Dreieck, das kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch, das ist ja Rendite, Liquidität und Risiko. Und da habe ich immer gesagt, also man kann nicht alles auf einmal haben. Und Privatmarktanlagen haben ein paar sehr, sehr interessante Charakteristika, mit denen man nämlich Risiko reduzieren und gleichzeitig die Rendite erhöhen kann. Das ist recht spannend, habe ich später auch ein paar Slides dazu. Genau, das ist einfach so als Agenda, wie ich euch jetzt durchführen werde. Die erste Asset-Klasse, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte, ist. Ah, jetzt. Ist Infrastruktur, ist für mich persönlich eine der spannendsten Anlageklassen. Also man hat es ja gesehen, jetzt irgendwie 500 Milliarden Sondervermögen, davon 300 Milliarden Infrastruktur, das ist gerade von der Bundesregierung. Also das ist ein Thema, da hat es schon Bedarf, irgendwie Stichwort Carola-Brücke in Dresden. Oder als Raute, also ich weiß nicht, ob jemand auch aus Berlin zuhört. Wir sitzen in Berlin mit der Company, gerade mit der A100. Es gibt ja die ein oder anderen Herausforderungen mit Blick auf die Infrastruktur. Für mich ist es eine extrem spannende Anlageklasse, gerade einfach durch die Chance jetzt durch Private-Public Partnerships mit den Regierungen. Weil du hast schon die letzte Dekade, wenn es reicht, hatten die ganzen Staaten und Regierungen hatten zu wenig Kapital mobilisiert, nur um den Status quo aufrechtzuerhalten. Deswegen haben wir die ganzen Themen, hat ja doch, ich hatte jetzt auch wieder das Vergnügen, Bahn zu fahren, letzten Freitag mit 2 Stunden Verspätung. Es gibt schon Optimierungsbedarf, einfach mit der Infrastruktur. Und für mich ist es eine extrem spannende Asset-Klasse, weil es ist die Welt um uns rum. Was bedeutet das? Wir arbeiten gerade im Bereich Infrastruktur mit der UBS zusammen. Und diese Fonds hat drei verschiedene Schwerpunkte. Das ist einmal gerade das Thema Transportation, sprich die Verkehrsinfrastruktur, Schienennetze, Straßen, aber auch irgendwie Verkehrszentren wie Flughäfen, finde ich total spannend. Dann auch das Thema erneuerbare Energien, also gerade einfach der Wandel, das ist ein säkularer Trend, der uns begleiten wird, dass man investiert in Solarparks, in Windparks oder auch in Speicher. Und der letzte Bereich ist die Digitalisierung, ich würde mal mit der Überschrift Digitalisierung so subsumieren. Das sind Investitionen in Glasfaserausbau oder auch in Rechenzentren. Und was macht für mich Infrastruktur mit Blick auf die Rendite oder auch das Verhalten in einem Portfolio spannend? Man hat eine recht geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen. Also ich erinnere mich, ich hatte ein recht schlechtes Timing, als ich meinen Job gewechselt habe, zwar Februar 2020. Sprich, ich habe relativ viel Zeit alleine in der neuen Stadt verbringen dürfen. Die ganzen Märkte sind relativ stark gefallen. Klar, vorrangige Erholung, was ein sehr, sehr schöner Rebound war während Corona. Und wenn man so drüber nachdenkt, was ich da gemacht habe in der Zeit, Sonne gab es noch, Wind gab es noch, Rechenzentrum, ich glaube, ich habe noch nie so viel Glasfaser daheim gebraucht als in der Zeit, weil ich halt nur daheim rumgehockt habe. Und ich das bekomme eine relativ niedrige oder unkorrelierte Erträge auf sein Gesamtportfolio durch die Beimischung von Infrastruktur. Zusätzlich auch spannend, man hat in aller Regel einen Inflationsschutz. Es sind langfristige Verträge, man hat eine hohe Cashflow-Komponente. Es ist eine für mich sehr schön greifbare Anlageklasse, die ja gerade bei institutionellen Investoren auch einen relativ hohen Stellenwert hat. Die nächste nicht so bekannte Anlageklasse ist Private Debt. Was ist Private Debt? Ist letzten Endes so das Pendant zu einer Anleihe. Man kann ja über die Börse auch, man kann nicht nur ins Equity, also kann nicht nur Aktien kaufen oder ETFs, sondern ich kann ja auch in anderen Bereichen der Kapitalstruktur investieren. Bei mir als ehemaliger Corporate Banker schlägt da auch ein bisschen so das Herz für. Man investiert quasi in Unternehmenskredite oder auch in Kredite an gewerbliche Immobilienentwickler oder auch Infrastruktur Private Debt. Was zeigt die Anlageklasse aus? Man hat durch das Investment in einen anderen Bereich der Kapitalstruktur, also nicht ins Equity, ist man nicht auf Wertsteigerung angewiesen. Das ist ja man ist Gläubiger letzten Endes. Ich gebe ein Darlehen oder ich gebe Geld an einen Debt Fund und der gibt Darlehen an irgendwelche Unternehmen, die stark wachsen oder Akquisitionen vorhaben oder wie gesagt ein Infrastrukturentwickler. Und durch den Charakter einer Fremdkapitalinvestition, wie bei einer Anlage, das heißt, klar, man hat gewisse Schwankungen im Kurs, aber die Rückzahlung ist verpflichtend. Das heißt, ich habe gewisse Cashflows, hab ein recht angenehmes Cashflow-Profil und auch hier eine recht geringe Korrelation zu einem Equity-Investment zum Beispiel. Deswegen ist Private Debt gerade auch stark im Kommen. Also ich finde es ein bisschen abgedroschen. Also viele Manager schreiben sich auf die Fahne irgendwie Equity-like Returns mit einem Kreditinvestment. Ganz so reißerisch würde ich es nicht machen, ist schon defensiver, also irgendwie mit 5-6% Zielrendite. Aber kann auch eine spannende Beimischung sein, gerade auch eine spannende Alternative zu einer Anleihe. Also zu Private Debt, also wie das abläuft. Jetzt last but not least, die Lieblingsanlageklasse aktuell bei unseren Kundinnen und Kunden ist Private Equity. Was ist Private Equity? Letzten Endes ist es eine Investition in ein nicht börsengehandeltes Unternehmen. Das ist ja der typische Prozess, also viele Unternehmen der Prozess, dass man gründet irgendwie ein Unternehmen, man wächst immer weiter, irgendwann geht man in die Börse. Allerdings ist mittlerweile eher der Trend so, dass gar nicht, es wagen sich gar nicht mehr so viele Unternehmen ans Parkett. Es gibt auch einige Delistings, gerade auch im europäischen Raum, dass irgendwie ein Private Equity Fonds ein Unternehmen seine Börse ist, erwirbt, dann wieder von der Börse runternimmt. Und wenn man sagt, ich möchte trotzdem an dieser Wertsteigerung von den nicht an der Börse gehandelten Unternehmen teilhaben, dann ist Private Equity ein guter oder wenn nicht sogar der einzige Weg, um sich da zu beteiligen. Das heißt, wie läuft da eine Investition ab? Man gibt in der Regel einem Private Equity Manager Kapital, investiert in den Private Equity Fonds und der selektiert mit dem Team verschiedene Unternehmen. Es gibt ein Investment Team, die schauen sich ganz viele Transaktionen an. Es wird in aller Regel auch eine Mehrheitsbeteiligung erworben. Das heißt, anders als bei einer Aktie, da habe ich irgendwie 0,001% von Adidas als Beispiel. Und bei Private Equity, der Fondsmanager geht sehr, sehr häufig mehrheitlich rein. Das heißt, er wirbt in mehrheitlichen Unternehmen. In aller Regel ist auch so ein Also Mythos, der sich relativ stark hält, sind in aller Regel auch sehr erfolgreiche Unternehmen. Gerade wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit der Partners Group. Die Partners Group hat, glaube ich, kaum Unternehmen, die unter 20% EBITDA-Marge haben in ihrem Portfolio. Das heißt, sie gehen auf sehr erfolgreiche Unternehmen, wollen die noch erfolgreicher machen. Das heißt, es wird keine, also es gibt zwar Strategien, wo auch Ramsch gekauft hat, aber jetzt nicht bei den Produkten, wie es bei uns gibt. Das heißt, sie kaufen sehr erfolgreiche Unternehmen und wollen die noch erfolgreicher machen. Gibt es auch total spannende Use Cases. Wir haben zum Beispiel eine Kette mit Tierkliniken in den USA gekauft, kaufen dann die ganzen Wettbewerber zu. Dann haben sie gemerkt, ach, unser Unternehmen würde sich noch, wär noch stärker aufgestellt, wenn ich jetzt auch noch die Medikamente, also ein Unternehmen hätte, das Tiermedikamente herstellt und kauft sich dann so ihr Konglomerat zusammen. Also es ist so ein ganz spannender Private Equity Case. Das heißt, letzten Endes eine Investition in Unternehmen, die nicht an der Börse sind, mit dem Ziel, Werte zu steigern. Und selbst hier, es ist zwar ein Eigenkapitalinvestment, wie jetzt auch an der Börse, eine Aktie gehandelt werden kann, aber auch hier hat man also keine 1-zu-1-Korrelation mit dem Aktienmarkt. Woran liegt es? Es sind häufig langfristige Investments. Also man investiert teilweise in sehr langweilige Geschäftsmodelle, die nicht so hoch bewertet sind, also deutlich geringere Multiplikatoren als an der Börse. Deswegen kann es eine interessante Beimischung sein zu einem Aktienportfolio. Das zeigt ja mittlerweile auch Larry Fink, und er war ja mal ein Verfechter von 60-40. Also auf der nächsten Seite habe ich jetzt noch ein paar Zahlen da. Das ist immer so eine sehr reißerische Folie. Hier einmal ganz klar der Disclaimer. Historische Entwicklung kann man nicht mit dazu, also als historische Entwicklung kann man nicht nach vorne schreiben. So ein Indiz, wie sich eine Anlageklasse entwickelt hat. Und auch hier sind die breiten Private Equity Returns also sind rund 20 Jahren. 20 Jahre Historie, wenn ich im Jahr 2003 investiert hatte, Private Equity bis heute gehalten hätte, hätte ich verachtzehnfacht mein Kapital, aber auch am Kapitalmarkt vervierfacht. Hier ist mir aber ganz, 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 ganz wichtig, jetzt auch ein Thema, das oft nicht transparent dargestellt wird. Es gibt auch wahnsinnig viele schlechte Private Equity Manager. Das muss dazu gesagt werden. Man hat bei Aktienfonds hat man in der Regel eine Spreizung von 200 Basispunkten von den Renditen bei Aktienfondsmanagern, bei Private Equity Managern von 2000. Also die Spreizung, so eine Breite, sind so zwischen rund 5% Return und 25% Return. Das heißt, eine Breite muss sehr, sehr, sehr stark darauf achten, mit welchen Managern man zusammenarbeitet, weil gerade hier einfach durch die mehrheitliche Akquisition hat man extrem hohes Managerrisiko. Ist mir sehr wichtig, dass jeder, der über solche Investments nachdenkt, sich da auch bewusst ist. Weil es gibt viele schlechte Produkte, es gibt sehr teure Produkte und es gibt auch echt schlechte Manager. Das heißt, im Private Markets Bereich, man kann nicht pauschal sagen, dass man da eine super Rendite zu erwarten hat, sondern da gibt es wirklich sehr, sehr viele, auch Manager, die keinen so guten Job machen. Deswegen, wie gesagt, das so als wichtiger Disclaimer. Auf der nächsten Seite, auch was kann man denn erzielen durch die Beimischung? Ich hatte ja am Anfang gesagt, was strategische Asset Allocation, was kann das Ziel sein? Entweder man möchte seine Volatilität stabil halten, das Renditeziel erhöhen, oder man möchte das Renditeziel halten, die Volatilität verringern. Das ist mein magisches Dreiecksbeispiel. Es gibt viele Analysen, Langfristanalysen. Die Beimischung zu einem 60-40-Portfolio von Private Equity kann für viele Menschen sinnvoll sein, wenn man dadurch die Volatilität reduzieren kann und auch die Zielrendite erhöhen kann. Aber auch hier ganz wichtig, ich spreche immer von Beimischen. Ich würde niemandem empfehlen, den Löwenanteil des Portfolios in Privatmarktanlagen zu stecken, weil eins bleibt, es ist ein illiquides Investment. Es gibt zwar semi-liquide Fonds, Evergreens, man kann kaufen, man hat Rückgabemöglichkeiten, aber mir ist ganz wichtig, es ist nur ein Baustein, den man beimischen sollte. Der Löwenanteil, also das ist bei mir privat auch, ist noch ganz klassisch an der Börse, weil die Liquidität ist schon wichtig. Man kann nur, wie gesagt, bei der Portfoliokonstruktion kann es einen interessanten Kniff haben. Ich habe jetzt nochmal eine Umfrage dabei. Und zwar würde mich interessieren, was ihr denkt. Moment, wie viele Unternehmen, ich wollte gerade eigentlich eins weiterklicken. Genau, die habe ich noch, also also gleich noch eine Umfrage dabei nach der Folie. Das hier ist nochmal ein Beispiel, wie sich die Private Equity in Krisen verhalten hat. Das ist gerade das Thema, ich kann natürlich sagen, ja, weniger Risiko, mehr Rendite, ist aber auch belegt. Man hat jetzt für die letzten 25 Jahre letzten Endes fünf größere Krisen oder größere Events. Es war einmal Anfang des 21. Jahrhunderts mit der Dotcom-Bubble, die geplatzt ist, dann ging es weiter, Global Financial Crisis, Euro-Schuldenkrise oder Corona und dann auch Rückkehr der Inflation, finde ich nicht ganz schönes Wording, ist einfach mit der Ukraine-Krise, weil es gibt irgendwie doch eine super hohe Inflation, es gibt auch wieder Zinsen und hier sieht man ganz schön, dass Private Equity im Vergleich zu Public Equity in all den Krisen eine Outperformance von 8% hatte. Das heißt auch statistisch belegt, dass sich Private Equity einfach stabiler entwickelt hat und entwickeln konnte. Es gibt eine Sache, die sich auch recht als Mythos, der sich recht hartnäckig hält, dass viele sagen, es gibt ja gar nicht so viele Unternehmen, die Auswahl ist ja viel, viel kleiner, ist ja alles Großes ist an der Börse. Jetzt kommt die besagte Umfrage. Und zwar ist meine Frage, was denkt ihr, wie viele der größten Unternehmen in den USA, ich meine, wir haben es gefiltert auf Größe 100 Millionen Umsatz, sind denn eigentlich an der Börse? Sind es 12%, 36%, 64% oder 87%? Gerne abstimmen. 36. So, ich würde die mal abschließen. Wir haben, der kleinste Stimmenanteil sind 12%, dann kommen 87%, dann haben wir 64% und 36%. Ich würde euch mal das Ergebnis gerne zeigen, jetzt bei der nächsten Folie. Das ist nämlich extrem überraschend, erschreckend, wenn man so möchte. Ein Großteil der Firmen, und zwar 88%, sind nicht an der Börse. Und der Trend ist eher so, dass, wie gesagt, es gibt eher ein Delisting. Also immer weniger Unternehmen gehen an die Börse. Viele gehen auch deutlich später. Also die Zeit bis zum IPO ist deutlich später. Woran liegt es? Ich glaube, einige Unternehmen, der Private Market funktioniert gut. Es gibt extrem viel Kapital. Zum anderen haben viele auch oder sehen die Herausforderung gerade bei den Earnings. Wenn man lebt so ein bisschen von Quartal zu Quartal, ist viel dem Sentiment, also wird durch das Marktsentiment unter Druck gesetzt. Das heißt, wenn man wirklich die komplette Breite der Unternehmen oder die komplette Breite des Anlageuniversums an Unternehmen, wenn man das ausschöpfen möchte, sollte man sich Gedanken machen, wie man denn oder ob man denn auch in nicht börsennotierte Unternehmen investiert. Das war jetzt alles viel Theorie. Ich mache mal weiter. So, das war jetzt alles viel Theorie. Ich habe aber auch jetzt nochmal als Abschluss ein bisschen Regulatorik dabei und dann habe ich aber auch Musterportfolios dabei. Das ist, glaube ich, hoffentlich spannend. Wie funktioniert denn das? Warum verändert sich gerade der Markt? Es gibt durch die ELTIF-2-Verordnung, also steht für European Long-Term Investment Funds, gab es schon seit 2015, wurde jetzt erneuert, am 10.01. letzten Jahres in Kraft getreten. Die Motivation von diesem Rahmenwerk, also es ist kein Fonds, es ist ein Rahmenwerk, ist die ja, Kapitalmarktunion in Europa zu stärken, indem Kleinanlegerkapital mobilisiert werden kann, um in illiquide Investments zu investieren. Hört sich ein bisschen sperrig an von der Definition. Was soll das bedeuten? Der Standort Europa soll wettbewerbsfähiger gemacht werden, die Infrastruktur soll verbessert werden und das nicht nur durch Kapital von sehr vermögenden Menschen, sprich High Net Worth Individuals oder Family Offices oder institutionellen und auch nicht nur von Staaten durch irgendwelche Sondervermögen, sondern auch für Kleinanleger. Und das Rahmenwerk ist jetzt sehr praxisnah, also die Erneuerung war wichtig, die letztes Jahr in Kraft getreten ist. Was sich grundlegend geändert hat, ist, du hast ein sogenanntes, ja, eigentlich ein Rahmenwerk für den, mit einem Visa-Stamp kann man, wo man sich in Europa einmal den Stempel, dass man die Produkte vertreiben kann, gesamt in allen Nationen. Man hat nicht mehr dieses fragmentierte Europa, dass man irgendwie ein Anzeigeverfahren hat für einen Vertrieb in jedem einzelnen Land. Und durch das ELTIF 2.0 von der Technikalität sehr, ja, ganz gut geworden ist, ist auch die erste Deregulierung, würde ich sagen, so die letzten 10 Jahre im Bereich, treten sehr, sehr viele US-Manager auch auf den Plan und bieten da echt spannende Produkte an. So genau das, was ich sagte, es gibt sehr gute Manager, aber es gibt auch schlechte Manager. Und einfach durch dieses Rahmenwerk ist der europäische Markt sehr spannend geworden für viele Asset Manager, um mehr Kapital aufzunehmen, weil fragen sich auch viele, ja, warum wollen denn die Fonds jetzt auch Geld von Retail? Ist ja irgendwie so dem Geschäftsmodell geschuldet, weil die Ziele jetzt irgendwie gerade von den großen Managern, die wollen sich immer alle 5 Jahre verdoppeln, ihre Assets. Und es ist halt einfach, je mehr Assets, desto besser nach dem Motto. Und deswegen treten gerade sehr viele Player auf den Plan, so das Who is Who der Private Equity Branche. Und die sammeln auch zunehmend Gelder von Kleinanlegern an und investiert Hand in Hand mit den institutionellen Investoren. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass man fair den Dealflow teilt, auch mit Instis. Sieht normalerweise so aus, irgendwie ein Fondsmanager, beispielsweise irgendwie Goldman Sachs Asset Management oder Partners Group, die sagen, ich möchte in ein Unternehmen investieren, 200 Millionen, und dann sagt das Portfolio Management, okay, ich habe drei verschiedene Strategien. Ich habe einmal die Closed-Ended Profi-Fonds, dann habe ich die Evergreen-Fonds, in der Regel sind die von uns Evergreens, das heißt, man kann investieren unter gewissen Voraussetzungen deinvestieren, und Spezialmandate für Family Offices, die teilen es dann ganz fair auf den Deal in alle drei Strategien. Und das ist gerade so der Wandel, den wir erleben dürfen in Europa. Also ich finde es einen sehr, sehr schönen Trend. Ich bin gespannt, wie es adaptiert wird. Ich hoffe, dass, ja, dass der Markt nicht, wie sagen wir, den Schiffs- und Containerfonds durch schlechte Lösungen verbrannt wird. Ich sehe da ein Riesenpotenzial, also einmal für die Manager, auch für die Infrastruktur, für den Standort, auch für jeden Einzelnen, wenn man vereinfacht Zugang bekommt zu solchen Strategien. Was passiert aber denn, wenn man in solche Strategien mit seinem normalen Portfolio investiert, wo man jetzt nur Cash, Aktien und Stocks hat? Da habe ich drei Portfolios dabei. Auch mit Blick, was die Zielrendite, was die Volatilität und wie verändert sich das. Das ist jetzt so als Defensive, also einfach so ein klassisches Portfolio, hat so ein Sparkonto irgendwie mit 50% von der Gesamtallokation, hat ein bisschen Anleihen drin, ein bisschen Aktien drin. In dem Zielportfolio haben eine relativ überschaubare Zielrendite von rund 4%. Woran liegt es? Klar, ich habe 50% meines Portfolios relativ wenig Rendite eingelegt, nämlich in Cash, dann Bonds. Ist ja auch überschaubar vom Renditepotenzial, und die Aktien mit einer 7-8%igen Zielrendite können es nicht überkompensieren. Aber man ist ja ganz okay diversifiziert, man hat nicht nur Equity drin, man hat auch Anleihen drin, man hat ja Cash drin, weil ich immer eher Geldmarktfonds kaufen würde als Cash, aber das ist so ein klassisches Portfolio, was auch sehr, sehr viele unserer Anlegenden haben, bevor sie starten mit Private Market Investments. Was man aber hat im Gegenzug, ist relativ sicher, weil man keine so hohe Investitionsquote hat, und man hat eine extrem hohe Liquidität. Da kommen wir gleich dazu bei der Beimischung von Alternatives, wie sich dann die Liquidität verändert, weil das ist so das wichtigste Thema, dem man sich bewusst sein sollte, wenn man solche Anlageklassen, wenn man, ja, und wenn man sich Gedanken darüber macht, solche Anlageklassen zu erwerben. Was haben wir hier gemacht? Ich habe den Bondanteil reduziert, ich habe ein bisschen mehr Aktien gekauft, also Aktien gekauft zu Lasten von Bonds. Ich habe den Cash-Anteil stark reduziert auf nur noch 20%. Ich habe 30% des Portfolios investiert in die drei gängigsten Anlageklassen, die ich auch vorgestellt hatte. Einmal Private Equity, dann auch Infrastruktur und Private Debt. Was passiert? Die Diversifikation wird besser, wenn man noch breiter investiert ist. Man ist auch mit relativ gering korrelierten Anlageklassen, also ein bisschen Exposure in relativ gering korrelierte Anlageklassen zu den Aktieninvestments. Die Liquidität geht aber klar runter. Warum? Weil sowohl Private Debt als auch Infrastruktur und Private Equity sind langfristige Investments. Empfohlen von Asset Managern sind immer rund 5 Jahre. Das heißt, man hat deutlich weniger Liquidität. Aber man hat die Volatilität auf Gesamtebene reduziert, und man hat sein Portfolio etwas dynamischer aufgestellt, und zwar so bei 7,5%. Das könnten viele Leute sagen, ja, habe ich ja auch, wenn ich einfach nur in MSCI World investiere. Das ist richtig. Aber das Thema ist dann nicht nur Rendite oder potenzielle Rendite, es sind auch Volatilität, einfach die Charakteristika eines Portfolios. Und das ist so das, was sich gerade im institutionellen Umfeld etabliert hat, und weswegen die Beimischung für viele so ein spannendes Thema ist. Jetzt last but not least, das dynamische Portfolio, das ist einfach nur mal exemplarisch, was denn passiert, wenn ich deutlich mehr allokiere. Es ist auch mehr allokiert als zum Beispiel im Family Office Umfeld. Ich habe extrem wenig Cashquote, also sehr hohen Investitionsgrad mit 95%, nur 5% Cash. Ich habe die Bonds ganz rausgeschmissen, weil die die geringste Rendite haben im Vergleich der anderen Assetklassen. Ich habe Aktien 35% noch drin. Ich bin extrem stark also in Equities investiert, in Summe 70% Equities, 35 Private, 35 Public Equities. Ich habe Infrastruktur, ich habe noch Private Debt. Was passiert? Ich bin extrem illiquide. Ist auch ein Portfolio, das eignet sich für keine klassischen Anleger aus meiner Sicht. Also wir sagen immer zwischen 10 und 20% Beimischung kann sinnvoll sein. Aber man hat eine sehr, sehr starke Dynamik, also man ist über 10% Zielrendite einfach durch diese höher rentierten Assets. Aber ich habe, wie gesagt, kaum Liquidität, und ich bin so okay diversifiziert, also eigentlich schon ganz gut diversifiziert, aber mittlerweile eher ein Equity-Fokus und da ein Überhang. Also einfach mal nur, um zu zeigen, was dann passieren kann, wenn man mehr Private Markets beimischt. Und das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fast eine Punktlandung nach 30 Minuten, und stehe jetzt gerne für Fragen zur Verfügung.
Ja, ich habe hier eine Reihe Fragen. Eine, die erste kommt mal ganz egoistisch von mir selbst. Wenn ich das nachrechnen wollte, Habt ihr die Korrelation und beziehungsweise die Performance von der Private Equity mit dem Index, also die Index zurate gezogen? Wie kann ich das selber nachrechnen, wenn ich das auf die Infrastruktur und die Private Debt Komponente berechnen möchte? Was gibt es da für Daten, wo?
Also Private Equity ist von PitchBook, die Daten, das kann ich ja auch rüberschicken. Und Infrastruktur und Private Debt gibt es nicht so viele Infos. Also Private Debt gibt es einige Analysen, kann ich auch gerne zuschicken. Und bei Infrastruktur setzen wir auf die Infos des Asset Managers. Also die historische Rendite. Wir haben zum Beispiel gerade Infrastruktur mit der UBS, die haben schon 20 Jahre Historie. Das heißt, dann nehmen wir die, also ziehen wir die Informationen zu Rate. Aber ansonsten gibt es einiges öffentlich Zugängliches. Also gerade PitchBook hat relativ viele Infos. Die ganzen Manager haben auch selber eine sehr, sehr lange Historie. Also wir setzen immer auf etablierte Manager. Das heißt, entweder über die Sales-Dokumente von uns oder halt auch öffentlich zugängliche Quellen.
Danke dafür. Dann möchte Ingrid wissen, wenn sie in einen Private Equity Fonds investiert, ob es transparent ist, in welche Unternehmen der Fonds wiederum investiert. Gibt es da Transparenzregeln?
Es kommt drauf an. Also gerade jetzt bei der Partners Group, die es bei uns gibt, die sind sehr transparent, weil das auch also das sind Direct Investments. Das heißt, wenn ich jetzt als Robin oder du als Ada, also wenn wir jetzt investieren, fließt das Geld in den Fonds, und die Partners Group investiert dann direkt in Unternehmen. Die haben da eine hohe Transparenz, mir auch wichtig. Sie zeigen da verschiedene Portfoliobeispiele, geben auch monatlich Updates, wenn sie irgendwelche neuen Akquisitionen getätigt haben oder auch irgendwie umschichten Portfolio. Also ja, extrem hohe Transparenz. Aber es gibt auch gerade Dachfonds, also Fund of Funds. Das heißt, wenn du jetzt einen Fund of Funds hast, da ist häufig, dass die Zielfonds wollen dann nicht ihr Portfolio offenlegen. Oder selbst die Zielfonds, also was da drin ist, weil du halt nicht direkt investiert bist und da hast du weniger Transparenz. Also wir drängen da schon auch drauf, dass wir also wirklich durchschauen können, wo das Geld hinfließt. Weil ich finde, das ist ja auch das Schöne, das irgendwie so angreifen zu können. Wenn du irgendwie so einen Mittelständler um die Ecke hast oder sowas, der investiert ist und der gehört dir einen Teil davon. Ist total spannend, also sehr unterschiedlich. Wir achten als Plattform immer stark bei der Manager Selection, dass wir da eine Durchsicht haben, können es aber auch nicht überall garantieren, weil wir sind da ja halt angewiesen auf die Manager, was sie machen. Aber es gibt die Möglichkeit, auch welche sind da restriktiver.
Danke dafür. Dann eine Frage ganz von Anfang zu einem Folio vom Anfang, ob die Informationen von der UBS, ob die auch für deutsche Family Offices repräsentativ wäre. Was ist da also so deine Erfahrung?
Ist ähnlich. Wobei ich finde gerade die Spreizung, also ich finde es immer ganz schön, wenn man sich das global mal anschaut, gerade die Spreizung, ich finde, also bei mir, ich komme ursprünglich aus Stuttgart, bin jetzt in Berlin, selbst da die Family Offices sind sehr unterschiedlich allokiert. Also das liegt also ein bisschen am Herkunft des Kapitals. Gerade in Stuttgart ist eher älteres Geld und in Berlin neueres Geld. Und deswegen hast du ganz unterschiedliche Allokationen. Deswegen, ich finde, der Schnitt sich anschauen macht Sinn, aber die Allokationen sind schon grundauf verschieden. Es gibt viele, die sind deutlich mehr in Real Estate investiert. Also ich finde, gerade in Deutschland ist mehr, ja, also mehr Real Estate Exposure, ist so meine Wahrnehmung. Und gerade in Berlin hast du relativ viel Venture Capital, Private Equity Exposure, weil es ist halt einfach, es ist jetzt nicht irgendwie wie in Süddeutschland der Mittelständler, der mal gegründet worden ist, den hat man noch in seinem Portfolio und kriegt ja schon die dritte Generation Dividenden jedes Jahr und das ist Vermögen entstanden. Hier ist ja häufig schnelllebiger, dass du irgendwie eine Firma gegründet hast, nach 7, 8 Jahren verkauft hast und dann hat man natürlich auch so ein gewisses Vorurteil, dass man sagt, ja gut, wenn, es gibt nichts Besseres als Venture Capital, weil durch das bin ich zu meinem Vermögen gekommen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde aus dem Bauch sagen, dass ein Ticken mehr Real Estate ist in Deutschland, aber an sich, ja, in der Breite wird es wahrscheinlich schon hinkommen.
Danke dafür. Jetzt möchte hat Axel eine Anmerkung und eine Frage. Egal ob Fachmarktzentren oder Flugzeugleasing. Ich habe auch noch ein paar Beispiele im Kopf gerade. Anfang der 2000er Jahre seien über 90% der geschlossenen Fonds ganz ausgefallen oder massiv im Wert gefallen. Was hat sich seit dieser Zeit, das ist jetzt eine Frage, an dem Markt für geschlossene Anlagen geändert?
Gut, die Regulatorik ist deutlich strenger geworden. Die Regulatorik ist deutlich strenger geworden. Du hast sehr, sehr hohe Transparenz. Auch die, ja, also ich glaube, gerade die ganzen Retail-Produkte mit den geschlossenen Fonds, die waren intransparent, waren recht teuer, und auch teilweise keine so gute Deal-Selection. Und ich glaube, die große Veränderung jetzt von Retail-Markt ist die Chance, dass man halt wirklich die institutionellen Produkte mittlerweile kaufen kann. Aber das gesagt, das hatte ich vorher auch gesagt, das ist grundlegend anders ist nicht. Also der regulatorische Rahmen ist strenger, du hast einen höheren also eine höhere Pflicht an Transparenz als Asset Manager oder auch als Vertrieb, jetzt in unserer Rolle. Aber nichtsdestotrotz gibt es schon viel Quatsch immer noch auf dem Markt. Also das ist jetzt nicht so, dass der Markt auf einmal so eine heile Welt ist. Man muss schon stark drauf schauen, mit wem man zusammenarbeitet, welche Asset Manager man hat. Es gab früher ja auch gute Produkte. Es gab ja nicht nur Ramsch-Produkte, aber es gab viele Ramsch-Produkte. Ich glaube, jetzt gibt es weniger, einfach aufgrund der Regulatorik. Aber man muss trotzdem klar darauf achten, was man investiert. Also da ist man jetzt nicht 100% abgesichert. Man hat einen engeren regulatorischen Rahmen, um das ein bisschen abzusichern. Man muss trotzdem stark darauf schauen, mit wem man zusammenarbeitet.
Da habe ich auch eine Frage zu. Jürgen möchte gerne wissen, wie denn eure Due Diligence bei Private Equity aussieht. Also ich habe jetzt noch eine ganze Reihe Fragen zu Nao. Die stelle ich dir einfach mal so. Wenn du es beantworten magst, einfach sagen.
Ja klar, super gerne. Also machen wir so. Da bin ich auch sehr gerne sehr transparent. Also bei uns, wir fragen immer erst unsere Nutzer. Also ich mache mir jetzt keine Gedanken, ich sage, ich möchte jetzt irgendwie 5 Private Equity Fonds. Wir fragen die Nutzer in der App von uns, welche Assetklassen sie gerne ja, eher repräsentiert hätten. Ob es irgendwie noch ein Private Equity Fonds, irgendeine andere Assetklasse. Vor dem Hintergrund kommt jetzt auch so in 4 Wochen das Venture Capital endlich auf die Plattform, weil das auch so ein Thema war. Und wir haben mittlerweile, also ich habe am Anfang sehr viele Klinken geputzt, ich habe zwar viele Banken schon gekannt und Asset Manager, aber sehr viele Klinken putzen müssen, dass wir Partnerschaften eingehen konnten. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, sodass wir extrem viel sehen. Also ich würde sagen, 90% der Fonds, die von Retailern in den Markt kommen, sehen wir proaktiv von den Asset Managern. Und wenn jetzt morgen wird zum Beispiel ein Private Debt Fonds gelauncht, morgen früh, dann hatten wir Interesse an Private Debt. Und dann schaue ich aus meinem Dealflow oder wir sprechen auch proaktiv Manager an, schauen uns, wenn wir sagen, okay, Private Debt ist jetzt die nächste Asset-Klasse, dann schauen wir uns den ganzen Dealflow an, den wir haben und dann vergleichen wir die Strategien. Wie ist der Track Record? Ich gucke gerade bei Private Equity zum Beispiel sehr, sehr stark auf die Return-Verteilung, das halt eher so ein solider Private-Equity-Baustein ist, wenn du keine Ausreißer hast. Das ist in Ordnung, wenn du das bei Venture Capital hast, aber Private Equity sollte ein solider Baustein sein. Dann gucke ich auf die Kostenquoten, ich gucke auf den Track Record des Asset Managers. Also ist es einer, der das schon lange macht oder nicht so lange macht. Dann gerade weil es unter LTIF muss man 55% in Europa investieren. Das sind in aller Regel Evergreen-Strukturen. Das heißt, du hast keinen geschlossenen Fonds mehr, du nimmst dich Geld auf und verkaufst dann irgendwann das Portfolio und hast Distributions. Dann schaue ich auch ganz stark, wie sind die Erfahrungen in europäischen Investments und in Evergreens. Es kann sein, dass ein Top-Manager von den USA ist, aber wenn er jetzt ein LTIF auflegt und noch nie irgendwas hier gemacht hat, noch nie Evergreens gemanagt hat, ist auch kein Produkt, was auf die Plattform kommt. Da gucken wir drauf. Und also ich bin immer vor Ort, also ich treffe auch vor Ort, ich habe immer Calls mit Portfolio-Management, mit den Investment-Teams. Und das ist so der Prozess bei uns. Also wir schauen das sehr, sehr ja, strikt an. Passt das Produkt, passt nicht das Produkt? Und ein ganz klares No-Go ist bei uns, wenn der Dealflow nicht sauber geshared wird. Also es gibt sogenannte so Overflow-Prinzipien, dass irgendwie nur der Flaggschiff-Fonds die guten Deals bekommt. Und wenn da noch ein bisschen was drüber schwappt, geht es in die Retail-Produkte oder in andere Strategien. Das ist bei uns ein ganz klares No-Go. Bei uns muss die Dealqualität institutionell sein, sonst kommt so ein Produkt nicht auf die Plattform bei uns.
Dann zwei Fragen von Yves. Zum einen, er hat seinen Wohnsitz nicht in, war das EU oder Europa? Das weiß ich, muss kurz gucken. Nicht in Deutschland. Also, ob er trotzdem investieren kann.
Also wir sind bisher aktiv tätig in Deutschland und Österreich, werden dieses Jahr noch 2 weitere europäische Länder aktiv bespielen. Wir können aber, wenn sich jemand anmeldet, über die passive Dienstleistungsfreiheit aus nahezu jedem EWR-Land Endkunden onboarden. Haben wir aber nur für ein paar Länder bisher freigeschaltet. Also im Zweifel dann direkt mit uns einfach in Kontakt treten. Genau.
Und ich möchte noch wissen, ob es wirklich stimmt, dass es keinen Mindestbetrag für eine Investition gibt oder wenn es einen gibt, wo er dann ist.
1000 Euro.
1000 Euro. Dann Meinolf möchte wissen, wenn sich die Gesetze verbessert haben, warum wollen regionale Banken die Assetklasse nicht beraten? Was glaubst du?
Weil sie es nicht können. Da habe ich ein schönes Beispiel. Wir haben eine Kooperation mit der Volksbank Lahr. Das heißt, wir sind, wenn man so möchte, der ausgelagerte Private Equity Spezialist oder Private Market Spezialist. Also die Banken wollen das anbieten. Es wird auch immer mehr nachgefragt, gerade von den Endkunden. Aber man hat im europäischen Raum noch ein Riesenproblem mit der Abwicklung. Also zum einen, das heißt, es können sehr, sehr viel, sehr, sehr wenige Banken gar nicht ordern, die Produkte. Dann bei der Verwahrung gibt es noch ein Thema, gerade durch die Art und Weise. Also wenn du jetzt bei uns was kaufst, irgendwie du platzierst heute eine Order, dann ist es eine Cash-Order, 1000 Euro zum Beispiel. Aber ich weiß ja erst in 2 Monaten im Zweifel, wie viele Stücke ich bekomme. Und dadurch entstehen dann automatisch Bruchstücke, das können viele nicht, dass die Infrastruktur ist nicht gegeben. Und dann auch die Beraterkompetenz, glaube ich, bei vielen Häusern nicht gegeben, weil es halt was ganz Neues ist, gerade für Private Banking Kunden. Die Privatbanken waren es schon ewig, das ist ein Brot- und Buttergeschäft. Gerade im Retail-Bereich hat der Trend erst begonnen. Ich glaube, die nächsten 3, 4 Jahre wird uns das sehr, sehr eng begleiten. Deswegen hoffe ich, dass es nicht so viele schwarze Schafe jetzt gibt, die auf dem, also die auf dem Markt losgehen, und diese Chance, ja, irgendwie, also für sich ausnutzen, um sich selber zu optimieren. Ich glaube, der Trend geht gerade erst los. Wir sind da super offen, um mit Banken zusammenzuarbeiten. Wir sagen, gemeinsam sind wir stark. Also die Banken haben viele Marktanteile in der Historie verloren an Brokerage-Geschäftsmodelle, also gerade jetzt irgendwie von den jüngeren, digitalaffineren Kunden oder auch kostenbewussten Kunden, Kundinnen und Kunden. Und ich glaube jetzt, ich bin Freund von Kooperationen. Also zu sagen, wir reichen gerne jedem Bankpartner die Hand, dass wir da gemeinsam irgendwie eine Lösung finden, die für den Endkunden letzten Endes das beste, ja, beste Ergebnis bringt.
Dann noch eine Frage von Meinolf. Crowdfinanzierte Projekte wie Windkraftanlagen oder Photovoltaik, Freiflächenanlagen, ist das Private Equity oder ist das Infrastruktur in eurer Nomenklatur?
Kommt drauf an. Also Crowdfunding machen wir ja nicht. Bei uns, also bei Infrastruktur haben wir Infrastruktur Private Equity, das ist eine sehr gute Frage. Weil häufig ist es ja so, es gibt ja auch Möglichkeit über, genau wie die Frage auch lautete, über einschlägige Crowdfunding-Plattformen kann man in Windpark investieren. Bei uns ist es in der Regel der Entwickler. Das heißt, der Entwickler, irgendwie in der Regel sind es auch Brownfield-Projekte, also das heißt kein Gegensatz wäre Greenfield, also grüne Wiese, komplett neu was bauen. Zwar ist es ein Entwickler, der kauft irgendwie kauft einen Solarpark, der Wirkungsgrad ist irgendwie nicht mehr so gut, oder will den erweitern, und so Projekte sind es, und dann investieren wir in den Entwickler selber. Das macht die Rendite etwas dynamischer. Das ist Infrastruktur Private Equity und nicht nur ganz ja, simpel nicht nur die Beteiligung bei irgendeinem bestehenden Projekt. So hat zum Beispiel die US letztens den Flughafen Edinburgh gekauft oder sowas und da den Betrieb macht, also den Betreiber des Flughafen Edinburgh und sowas. Das sind so Musterbeispiele. Aber es ist immer Infrastruktur Private Equity und keine reine Anlageninvestition.
Dann noch eine Frage von Polina, einen kleinen Pitch. Was ist der Vorteil von eurer Plattform im Vergleich zu dem Private Equity ETF von iShares? Was habe ich da mehr als Anlegerin?
Ein echtes Private Equity Exposure. Also man hat bei dem Private Equity ETF von iShares hat man immer noch die Korrelation vom Kapitalmarkt, was ein Kapitalmarktprodukt ist. Und bei uns ist es ein echtes Investment, nicht börsengehandelte Unternehmen.
Okay, nachvollziehbar. Ein ETF hat ja auch die Angewohnheit, dass er stark liquide Mittel oder Unternehmen drin haben muss, sonst kann er ja als ETF gar nicht funktionieren. Das ist ja oftmals Anlegerinnen und Anleger nicht bewusst, dass das also große Unternehmen verlangt. Dann gibt eine ganze Menge Fragen zu Now. Wo können sich die Leute hinwenden? Direkt an dich oder
Ja,
dann würde ich
gerne
da
direkt.
nämlich.
Genau, gerne direkt bei mir. Wir haben auch unser ganz, also das Deutsch, also nicht Entwicklerteam sitzt bei uns auch in Berlin. Das heißt, Customer Support ist alles hier in Berlin. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich lege da sehr, sehr viel Wert auf hohe Qualität. Das heißt, entweder alle sehr, sehr gerne, die dabei waren bei mir. Ansonsten haben wir aber auch einen wahnsinnig netten Customer Support, der immer ganz schnell entweder für, also ihr könnt euch te auch Termine buchen direkt, Videocalls mit dem Team von mir oder über den Chat. Oder an
Prima, ich
Entwicklerteam von
denke,
mir.
ja, dann denke ich noch eine letzte Frage zu euch zum Schluss. Und die anderen, die bitte ich dann, sich direkt danach zu wenden mit den anderen Themen. Und die Frage, Jörg möchte wissen, was ihr verdient. Also was kostet ihn der Spaß, wenn er bei euch investiert?
Also das Onboarding kostet nichts, wir nehmen auch keine Depotführungsgebühren laufend, wir verdienen transaktional. Das bedeutet Verkauf und Verkauf. Beim Kaufen nehmen wir zwischen 1 und 2%. Es hängt ein bisschen an der Anlageklasse. Also einmal, wie liquide ist es, wie langfristig wird gehalten, und auch wie kompliziert sind die Orderwege. Weil wir teilweise echt immer noch, weil das ist alles recht tradiert, also das ist eine sehr traditionelle Entwicklung, haben wir teilweise echt wahnsinnig hohe Kosten für die Käufe. Das geht mir weit über die Transaktionsgebühren, dass wir halt irgendwie eine kleine Marge haben, jetzt auch bei einer Haltezeit von 5, 6 Jahren. Bei Verkäufen sind es zwischen 0,5 und 0,79%. Also transaktionale Gebühren, weil sie mit transparenten App aussiehst, wenn du was kaufst oder verkaufst. Auch der Transparenz geschuldet, wir kriegen bei manchen Produkten auch eine Bestandsprovision von den Asset Managern. Die wird also gegen Net Asset Value, also gegen den Kurs letzten Endes von diesen Privatmarktfonds, gerechnet, und die Werten kriegen wir quartalsweise in aller Regel ausgeschüttet, wenn wir eine bekommen.
Danke dafür. Ah, Bettina möchte nochmal zum Schluss die Kontaktdaten von eurem Customer Support, den du eben als Ansprechpartner für die ganzen Fragen genannt hast.
Gibt es in der App, wenn man die App runterlädt, dann hat man so einen Chat-Button oben rechts, kann sich auch also auch einen Call buchen. Ansonsten hello at InvestNow. Ich habe es, glaube ich, irgendwo auch drin in den Folien.
Ich schreibe es gerade in den Fragenpanel, das geht dann an alle. Hello.
Teilst du die,
Kann ich
die
machen, ja.
Präsentation? Genau, weil da haben wir es auch noch drin. Hello at InvestNow ist das.
Okay, ich habe es ja abgeschickt. Ist jetzt bei allen im Fragepanel. Und ich teile auch gerne die Präsentation, wenn du sie mir schickst. Super. Danke für deine Zeit. Spannendes Thema. Und viel Erfolg. Und allen, die dabei waren, wünsche ich auch sehr viel Erfolg mit einer neuen Anlageklasse vielleicht. Und euch viel Erfolg mit Now.
Danke sehr, also vielen Dank auch für die Möglichkeit und auch danke für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Hat Spaß gemacht und super Fragen.
Ja, fand ich auch. Tschüss.
Ciao.